Vielen Dank euch. Richtig, richtig schön in den Advent mit reingenommen. Mega. Schön, euch zu sehen. Topsi hat schon die Kinder gefragt. Jetzt frage ich euch mal noch. Bei wem zu Hause hängt schon wenigstens ein bisschen Adventsdeko? Ein ganz klein bisschen. Ja, so ganz, ja, oh, eine überwiegende Mehrheit. Ich dürfte nicht strecken, wenn ich nicht meine Frau dabei hätte. Die ist für uns für die Deko zuständig, hat schon den ersten Schwibbogen aufgestellt, so die gewissen Lichter, die dann da leuchten. Richtig, richtig schön. Wir haben heute das erste Licht angezündet. Und wenn wir draußen unterwegs sind, überall haben wir Lichter. Es wird jetzt immer mehr in den nächsten Tagen. Und es hat so ein bisschen auch seinen Grund, auch in Europa, hier in Mitteleuropa, ne, wo jetzt gerade die dunkelsten Tage sind, die wir im Jahr haben, wo wir abends Lichter anmachen. Und Topsi hat schon etwas darauf hingedeutet, auf den wahren Grund, warum wir diese Lichter anzünden. Es gibt eigentlich zwei, wenn wir ehrlich sind. Für die meisten, gerade so in der säkularen Welt, es gibt ja ganz viele, die sind keine Christen, die zünden auch Lichter an. Und die meisten würden wahrscheinlich die Frage in Deutschland so beantworten, warum sie die anzünden und warum sie die Weihnachtszeit feiern, ist die Zeit der tollen Geschenke. Es ist die Zeit der Familie. Die Zeit, wo wir zusammenkommen, wo wir hoffen, dass Friede herrscht, wo vielleicht auch Streit beigelegt werden darf. Und die Lichter, die gehören zu einer romantischen, zu einer guten Atmosphäre einfach irgendwie dazu. Gläubige, die feiern mit diesen Lichtern Jesus Christus, der das Licht Gottes ist, das in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommt. Für Christen sind die Lichter ein feierliches Symbol für die Rettung, die wir durch Gott erfahren haben. Eine Rettung aus der Finsternis, aus der wir uns hätten nie selbst befreien können. Und auch wenn diese zweite Bedeutung wahrscheinlich immer mehr verschwindet, erst letztes Jahr war es ja so, ne, dass offiziell 50% der Bevölkerung nicht mehr evangelisch oder katholisch ist, also nicht mehr irgendwo einer dabei offiziell dazugehört. Das heißt, ab sofort sind wir in Deutschland offiziell auch eine Minderheit. Und es wird noch mehr werden, da dürfen wir uns gar nichts vormachen. Wir werden immer mehr eine Minderheit. Aber trotzdem liegt eine tiefere Bedeutung in Weihnachten und in diesen Adventswochen. Und wir wollen in den kommenden 3 Wochen verschiedene geistliche Wahrheiten heben. Und ich bin richtig gespannt mit euch auf diese geistlichen Wahrheiten, die zusammen anzugucken. Was passiert, wenn Gott das Licht anmacht? Denn an Weihnachten ist unglaublich viel passiert. Und in dieser Zeit, wo Gott das Licht anmacht. Stellt euch vor wie Lichtschalter. Wie so ein Lichtschalter zu Hause, den Gott drückt. Und Gott drückt nicht nur einen, sondern in der Weihnachtszeit drückt er viele Lichtschalter. Wenn Gott das Licht anmacht. Bevor ich starte, würde ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dieses herrliche Licht da draußen, für den Sonnenschein. Herr Jesus, leuchte du in unsere Herzen. Leuchte in unsere Herzen, dass wir dein Wort verstehen und schließe es uns auf. Amen. Wenn du eine Bibel dabei hast, wir wollen uns heute den ersten Lichtschalter oder die ersten 3 Lichtschalter anschauen, anhand von Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12 ist der Vers, der uns heute beschäftigt. Dort heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt oder wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Kurze Umfrage, für den einen oder anderen wird was anderes bei diesem Bibelvers wichtig, vermute ich mal. Vielleicht so immer so ein Wort. Was sticht für dich in diesem Bibelvers heraus? Was denn so einfach kurz raushauen, so ein Wort? Licht, jawohl. Irrt nicht. Haben. Ja. Finsternis. Folgen. Leben. Unglaublich viel steckt da in diesem einen Vers drin. Da hinten aus der Ecke kam es. Ein Wort, was für mich untergeht, ist das Wort Finsternis. Finsternis ist, so sagt es uns hier der Text, nicht die Ausnahme, sondern der Grundzustand der Welt. Eine Welt der Finsternis ist der Normalfall. Das Licht, von dem hier die Rede ist, das kommt erst hinzu. Und die erste geistliche Wahrheit, der erste Lichtschalter, wenn du so willst, das ist, dass unsere Welt ein finsterer Ort ist. Unsere Welt ist ein finsterer Ort. Und du wirst dir schwer tun, all die anderen geistlichen Wahrheiten zu verstehen, wenn du diese erste nicht verstanden hast. Wirklich zu begreifen, was diese Finsternis bedeutet, wenn du das erste nicht verstanden hast. Jesus kam in diese Welt, um ihr zu zeigen und klarzumachen, wie finster sie eigentlich wirklich ist. Glaubst du das, dass wir in einer finsteren Welt leben? Ich könnte gut verstehen, wenn du sagst, naja, ist schon irgendwie Schlechtes in der Welt, ja, ne? Aber es gibt ja auch vieles Gutes. Ja, meine Nachbarn sind gut, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, was du für Nachbarn hast. Und tendenziell geht es ja eher aufwärts, oder, in der Welt. Vieles geht ja vorwärts. Ich meine, man sagt ja der Jugend nach, ja, ich definiere das jetzt mal als alles unter 30, so der Jugend nach, dass sie eher so optimistisch, vorwärts, Tatendrang blickend sagt, ja, alles wird gut, wir kriegen das hin, wir schaffen das mit unserer Kraft. Die Haltung lautet, wir können das. Und je älter man wird, desto mehr blickt man eher zurück. Dieser Satz, früher war alles besser, wird ja eher den Älteren zugeschrieben. Das ist ja auch logisch, die Älteren haben auch mehr Erfahrung, die Jugend, die wissen ja gar nicht, was vorher war. Aber dieser Satz, der ist schon etwas da drüben. Und jetzt erschreckt nicht, ich habe bei der Statistik nachgeguckt. Statistisch gesehen ist die Mehrzahl der Menschen ab 55, gibt an, dass sie lieber in der Vergangenheit leben würde, als jetzt in der Zukunft. 55, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber das ist die Statistik, die lügt hoffentlich nicht. Die Frage ist, wer hat recht? Die Bibel sagt, keiner von beiden. Denn die Finsternis, von der die Bibel hier spricht, ist eine geistliche Finsternis. Eine geistliche Finsternis. Die Bibel meint mit Finsternis zwei Dinge. Erstens das Böse und die Unwissenheit. Das bedeutet, dass die Welt voll von Bösen und schrecklichem Leid ist. Und wer das nicht glaubt, der muss sich nur mal umgucken, wie es zur Zeit von Jesu war. Als Jesus geboren wurde, hatten wir Gewalt, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, Heimatlose, Flüchtlinge, Familien, die zerrissen wurden, Elend ohne Ende, Krieg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt verdächtig nach unserer Zeit heute. Das ist das Böse. Und das Zweite, was die Bibel mit Finsternis meint, diese Unwissenheit, das ist, dass niemand uns heute sagen kann, heute wie damals, wie wir dieses Böse abschaffen könnten. Keiner kann dir sagen, wie du das Leid in dieser Welt beenden kannst. Wie du es heilen könntest. Umgangssprachlich leben wir in einer geistigen Umnachtung. Das Zweite, was die Bibel mit Finsternis meint, diese Unwissenheit, diese geistige Umnachtung, ist, dass wir keine Lösung dafür haben. Viele Menschen haben schon behauptet, dass sie das Mittel hätten gegen Leid. Aber die Wahrheit lautet, wir leben in einer finsteren Welt und kein Mensch kann sie heilen. Weder Diktatur noch Demokratie haben für echten Frieden gesorgt. Weder Kapitalismus, noch Kommunismus, noch Sozialismus konnten die Not dieser Welt in irgendeiner Weise lindern. Wer hat ein Mittel gegen den Krieg in der Ukraine? Oder ein Mittel gegen den Krieg in Israel? Das Schlimme an dieser Finsternis ist, dass die Menschen mit menschlichen Möglichkeiten nichts dagegen tun können. Aber wir reden es uns ein, dass wir es könnten. Wir glauben, wir könnten es. Die Wissenschaftler glauben, wenn wir nur lang genug forschen, dann könnten wir jede Krankheit besiegen. Jedes Jahr kommen wir ein bisschen weiter. Es geht auch aufwärts. Die Politiker sind davon überzeugt, wenn man könnte jeden Konflikt lösen, wenn man nur genug darüber redet. Jeder Streit lässt sich dann beilegen. Wieder andere sind von der freien Marktwirtschaft überzeugt. Die Märkte werden schon das Problem der Armut lösen, ne? Der Konsum, das wird schon passen irgendwann. Und die meisten setzen auf Technologie, auf Fortschritt, Handy, iPads. Wenn nur jeder Zugang zu Bildung und Technik hätte, dann wäre jeder gebildet und alle wären reich und allen wird es gut gehen. Und alle gehen von einer Grundannahme aus. Ja, die Welt ist dunkel, ja, wir leben in einer schrecklichen Welt, aber mit genügend Intellekt und Innovation, da werden wir, ja, also wir werden es schon hell bekommen in dieser Welt. Das ist die Annahme, der wir alle zugrunde liegen. Aber die Wahrheit der Bibel ist anders, um es mal mit Timothy Keller zu formulieren. Unsere Welt ist ein finsterer Ort und wir werden nie unseren Weg finden oder die Realität überhaupt sehen, wenn nicht Jesus unser Licht ist. Finsternis bedeutet, diese geistliche Finsternis, gefangen zu sein in einer Sphäre von Trauer, von Sünde, von Tod und von Teufel dass das Böse eine reale, sichtbare Macht ist, die uns wie so ein starker Magnet anzieht. Und die hält uns gefangen. Gefangen in der Unwissenheit, ohne jegliche Möglichkeit herauszukommen. Gefangen ohne ein Ziel. Wie Sklaven, die aus ihrer eigenen Kraft nicht freikommen können. Und diese geistliche Finsternis, sagt die Bibel, liegt auf dieser Welt. Und zwar jetzt genauso wie in der Vergangenheit. Die Welt war früher nicht besser. Früher war es genauso finster in der Welt. Und das ist die erste Botschaft von Weihnachten, die erste geistliche Wahrheit, die sich zugegebenermaßen überhaupt nicht gut verkauft. Aber die erste Wahrheit ist, wir leben in einer dunklen Welt. Und wenn wir die verstanden haben, dann können wir zur zweiten gehen. Jesus spricht, ich lese nochmal vor, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Jesus sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Wörtlich steht da bei Welt, für Griechen, die es gerne hören, Kosmos. Ich bin nicht nur für die Welt Schöneich zuständig, für manche ist das ja die Welt, sondern ich bin für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos bin ich das Licht. Nicht nur für die Juden. Ich bin das Licht der Nationen. Und da gehören Deutsche dazu, Chinesen, Taiwanesen, Ukrainer, Sri Lanker und das muss ich hier vielleicht betonen, auch Schwaben und Partner. Ja, ich bin das Licht für die ganze Welt. Und dieser Begriff, der hier steht, Licht der Welt oder auch Licht der Nationen, der ist im Judentum tief verwurzelt und kommt im Alten Testament an verschiedenen Stellen vor. Insbesondere beim Propheten Jesaja, der über den zukommenden Messias spricht. Ich habe mal zwei Stellen rausgenommen, es gäbe aber mehrere. In Jesaja 42, Vers 6, dort heißt es, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Hier wird der Messias beschrieben, der das Licht ist, der Nationen ist. Und die Gelehrten im Tempel, wo sich Jesus gerade befindet, als er diesen Satz sagt, die wissen ganz genau, was er hier meint. Er redet von sich, ich bin das Licht der Nationen. Der sagt, ich bin der Messias. Ein anderer Vers, vier, fünf Kapitel weiter. Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrer Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, da kommt es wieder, dass meine Rettung reicht bis ans Ende der Erde. Hier wird betont, dass der Messias nicht nur für die Juden kommen wird, für die Stämme Jakobs, sondern für alle Nationen, also auch für uns. Zur Rettung aus der Not, aus der sie sich nicht selbst hätten retten können, die Menschen. Jesus befindet sich zu diesem Moment, als er diesen Vers sagt, diesen bekannten Ich bin das Licht der Welt im Tempel, genau genommen in der Schatzkammer. Das war ungefähr relativ kurz nach der Zeit, als er die Frau da, diese Ehebrecherin hatte. Ziemlich danach kam er in den Tempel. Und es ist zum Ende der Laubhüttenzeit. Man muss sich das so vorstellen, überall in ganz Jerusalem gab es Lichter. Laubhüttenzeit ist auch eine Zeit der Lichter. Und die Menschen wussten ganz genau, was es bedeutet, wenn in der Nacht ein Licht leuchtet. Und als die Pharisäer, die im Tempel sind, zuhören, da verstehen sie sehr, sehr genau, was er sagen will. Er sagt ihnen nämlich, offenbart ihnen zwei Geheimnisse. Erstens sagt er den Juden, ich bin der prophezeite Messias. Ich bin's. Ganz klar, er deutet auf das hin. Und das Zweite, er erklärt ihnen das wahre Problem der Welt. Er sagt, die Welt ist in Finsternis getaucht. Und ich, also Jesus, bin die einzige mögliche Rettung für diese Finsternis. Das Problem ist nur, das wollten sie gar nicht hören. Den Juden ging es ganz ähnlich wie uns oder vielleicht vielen von uns heute auch. Sie hatten erdrückende Nöte. Die hatten die Römer, die hatten Hunger, die hatten Leid, die hatten Kranke, die hatten Menschen, denen es nicht gut ging. Aber als Jesus zu ihnen sagt, euer wirkliches Problem ist ein anderes. Euer wirkliches Problem ist eine geistliche Finsternis, die euch gefangen hält, da wollten sie nichts davon wissen. Die Juden haben gehofft, dass der Messias sie von den Römern befreit. Check, das darf der Messias machen. Sie haben gehofft, ja, der Messias, der soll die Krankheiten heilen, der soll Dämonen austreiben. Super, das wollen wir, ja. Wie genial, wenn er Wunder tut und wenn er Menschen zu essen gibt. Check, wollen wir. Aber, dass er sagt, ihr habt ein Finsternisproblem. Ihr lebt in einer Finsternis, ihr seid gefangen und ihr selber kommt nicht raus. Ihr habt keine Chance. Nur ich bin das Licht, nur ich kann euch raushelfen. Das wollten sie nicht hören. Da kommen wir schon zum letzten von heute. Jesus spricht, ich lese den Vers nochmal vor, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Was ist die Voraussetzung für das Ende der Finsternis? Da vorne hat jemand vorher gesagt, Nachfolge. Folge mir. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht mehr herum in der Finsternis. Und eine kleine Randnotiz, wieder für die Griechisch-Fans. Hier steht eine Steigerungsform von nicht. Also bei uns im Deutschen, da geht das gar nicht. Wir können da gar nicht übersetzen. Wir haben kein nicht, nichter oder nein, neiner. Das geht nicht, haben wir nicht. Die Griechen, die können das. Dort steht quasi wirklich nein, nicht wörtlich. Wer mir nachfolgt, irrt nein, nicht mehr in der Finsternis umher. Man könnte es vielleicht am ehesten übersetzen bei uns heute mit gewiss nicht oder auf gar keinen Fall, garantiert nicht. Da steckt eine Zusage drin. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist ein Irren in der Finsternis ausgeschlossen. Garantiert. Das geht nicht. Das ist gewiss. Die entscheidende Frage ist, folgst du Jesus nach? Tust du das oder lebst du in der Finsternis? Im vollen Sinne meint Nachfolgen, sich von Jesus führen lassen. Und zwar auf allen Wegen des Lebens. Jesus nachzufolgen bedeutet, an ihn zu glauben. Und viele Menschen haben das, um ehrlich zu sein, missverstanden. Sie haben versucht, so zu leben wie Jesus, ohne wiedergeboren zu sein. Aber das funktioniert nicht. Das wird ein Krampf. Das geht nicht. Jesus nachzufolgen bedeutet, seine falschen Wege zu erkennen und zu Jesus umzukehren. Ihn um Vergebung zu bitten und dann ihm das ganze Leben anzuvertrauen, ihn zum Chef seines Lebens zu machen. Das bedeutet Nachfolge. Und wer das tut, wer Jesus nachfolgt, in dessen Leben wird es hell. Er muss nicht mehr umherirren, ohne Sinn und Ziel im Leben. Er wird, wie es hier im letzten Teil von diesem Vers heißt, einmal in der Ewigkeit das Licht des Lebens haben. Aber wisst ihr, was cool ist? Nicht nur in der Ewigkeit, sondern bereits jetzt. Bereits jetzt legt Gott einen Schalter um. Und nicht nur einen, er legt eine ganze Batterie an Schaltern um. Ich stelle mir das so vor wie im kleinen Saal, da sind ganz viele Schalter an der Wand. Und da gehen alle Lichter an. Wer Jesus nachfolgt, wird bereits hier und jetzt klar sehen können, heißt es hier. Wir leben in einer finsteren Welt, aber wer Jesus nachfolgt, muss in dieser Welt nicht umherirren. Gott hat uns berufen zu einem Leben in Freiheit. Schon jetzt. Lasst mich zum Abschluss 6 Freiheiten oder wenn du so willst, 6 Lichtschalter Gottes aufzählen. 6 Dinge, 6 Freiheiten, die Gott schenken möchte mit der Nachfolge Jesu. Es gibt, denke ich, noch mehr, aber ich finde, das sind die 6 entscheidenden. Erstens, wer Jesus nachfolgt, dem wird er sein Wort aufschließen. Der wird es in der Lage sein, Gottes Wort, die Bibel zu verstehen. Und das tut er heute noch. Er spricht durch Gottes Wort. Das ist ein Gottes Wort, das ist nicht einfach nur irgendwelchen Text, das ist Gottes Wort. Wer Gott nicht kennt, für den sind die Bibel und was Gott darin sagt, oft sinnlos. Vielleicht sogar ein Ärgernis, sagt, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Aber wer Jesus nachfolgt, dem schließt er das auf. Der Geist Gottes hilft zu verstehen. Ein Lichtschalter, wo Helligkeit reinkommt. Der zweite Lichtschalter. Jesus befreit von Schuld. Eine Freiheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Schuld. Aber mit Schuld, mit Sünde ist es so, die lastet auf der Seele. Sie bedrückt einen, sie ist schwer. Sie ist schwer wie so ein Rucksack. Ich weiß nicht, wer mal einen 20-Kilo-Rucksack getragen hat. Das ist schon ordentlich und das paar Kilometer. Das drückt. Jede böse Tat, jeder egoistische Gedanke, jedes gemeine Wort gegen einen anderen Menschen, das füllt diesen Rucksack mit so einem Eisenbrocken hinten rein. Und es wird immer schwerer. Eisen ist schwer. Und es wird immer schwerer. Frei von Schuld zu sein bedeutet, dass Jesus diesen Rucksack abnimmt und sich aufzieht. Er zieht ihn sich auf. Das heißt, ich habe eine Freiheit. Und wer wandert und so einen 20-Kilo-Rucksack hat und dann jemand kommt und sagt, ich nehme dir mal den Rucksack ab, der weiß, was für eine Freiheit das ist. eine Freiheit, wenn diese Schuld von der Seele wegkommt. Jesus trägt, und das ist wirkliche Freiheit, Freiheit von Schuld. Aber es ist noch mehr, denn Jesus befreit uns auch vom Einfluss Satans, von der Macht. Diese Eisenstücke sind nämlich auch magnetisch. Eisen ist magnetisch und Satan ist wie so eine magnetische, wie so ein Riesenmagnet, der Eisen anzieht. Und Sünde hat die Eigenschaft, dass sie uns zu Satan hinzieht. Irgendwann sind wir gefangen. Die Bibel nennt das Sklaverei. Sklaven von der Sünde. Wir kommen nicht mehr weg davon. Wir kommen nicht weg aus dieser Sphäre. Aber wenn ich den Rucksack nicht mehr trage, sondern Jesus, dann bin ich wie ein Stück Holz. Also ich werde nicht mehr angezogen vom Magneten. Ich kann da einfach durchlaufen. Ich bin frei. Und Jesus verspricht, wer mir nachfolgt, dem ist diese Sünde verziehen. Und nicht nur die in der Vergangenheit, sondern auch die in der Zukunft. Für alle, die so ein bisschen Techniker sind wie ich, ich stelle mir das so vor wie so ein Stück Holz und das bewegt man durch die Magnetbahn und nichts passiert und denkt, frei, geht nicht. Freiheit. Wir werden befreit von der Sklaverei der Sünde. Christen müssen nicht mehr sündigen. Satan hat keinen Anspruch mehr auf uns. Er kann nicht mehr sagen, ich ziehe dich zu mir. Er versucht es. Er tobt. Er sagt, du gehörst zu mir. Aber es funktioniert nicht. Er hat keinen Anspruch mehr auf uns. Jesus befreit uns von der Macht Satans. Das vierte, die vierte Lichtschalter, der vierte Freiheit. Gott befreit uns, im Geist leben zu können. Er schenkt uns seinen Geist. Als Nachfolger Christi bekommen wir den Heiligen Geist, der uns leitet. Könnte man richtig viel zu sagen, machen wir heute nicht. Das fünfte, die Nachfolge Jesu befreit von der Angst. Die Angst davor, das Morgen kontrollieren zu müssen. Die Angst davor, die Kontrolle behalten zu müssen. Denn Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Denn der Vater im Himmel weiß schon genau, was ihr braucht. Sorgt euch nicht. Warum? Weil unser Vater im Himmel genau weiß. Das heißt nicht, dass wir trotzdem manchmal noch Angst haben. Aber Jesus sagt, ihr braucht euch nicht sorgen. Ihr braucht euch nicht sorgen. Und das sechste, Jesus befreit uns von den Traditionen der Menschen. Wir sind nicht mehr gebunden an Traditionen, sondern nur noch an Gottes Wort. An das, was Gott sagt. Im Judentum gab es unglaublich viele Traditionen. Die waren alle gut gemeint, waren alles tolle Dinge bestimmt, aber die haben die Menschen gefangen genommen. Und Jesus hat gesagt, nein, es gilt Gottes Wort. Und auch für uns Christen ist das heute so. Wir sind nicht gebunden an Traditionen, sondern allein auf das, was Gott sagt. Ihr Lieben, Nachfolge führt in die Freiheit. Nachfolge ist eine Batterie von Lichtschaltern. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Adventszeit immer wieder daran erinnert werden, dass Jesus uns in diese Freiheit führt. Eine Freiheit, die nicht von Menschen kommt. Und wie schön wäre es, wenn bei jedem Lichterbogen, bei jeder Kerze, bei jedem Schaufenster, was wir jetzt in den nächsten Tagen angucken, wir an diesen Bibelvers erinnert werden. Diesen Bibelvers, Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Ich würde gerne mit uns beten und ich lade euch ein, im Sitzen gerne mitzubeten. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist, in unsere Finsternis hinein, in eine Welt, die finster ist. Ich danke dir, dass du hell machst und dass wir dank dir sehen dürfen. Herr Jesus, du bist das wahre Licht und wir halten uns an dir fest. Wir wollen dir nur nachfolgen und du machst es hell. Hilf uns im Alltag zu sehen, Sehende zu bleiben, Nachfolger zu bleiben. Ich danke dir, dass du uns befreist zu einem Leben in Freiheit. Es ist deine Gnade, die uns befreit.